glaube, in diesen Zeiten sollte man vielleicht wirklich die Referenzbereiche nochmal hinterfragen.
Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Heute geht es wieder um das Thema Schilddrüse. Dazu sprechen wir mit dem Internisten und Endokrinologen Professor Joachim Feldkamp vom Uniklinikum Bielefeld und dem Nuklearmediziner Professor Markus Luster vom Uniklinikum Gießen-Marburg. Lieber Herr Professor Feldkamp, lieber Herr Professor Luster, bei älteren Patienten ist man bei der Blutdruck- und Blutzuckereinstellung nicht mehr ganz so streng. Wie sieht das beim Thema Schilddrüse aus?
Ja, vielleicht zunächst mal zum Thema ältere Patienten. Wir freuen uns ja alle, dass die Gesellschaft und wir alle älter werden. Wir hatten gerade vor wenigen Tagen ein Gespräch mit unseren Chirurgen. Du kennst den auch, der dann sagte, 80 ist das neue 60. Das heißt, auch die Operationen, wo man früher vielleicht das Risiko gescheut hätte, rücken immer mehr ins höhere Lebensalter, weil die Patienten halt im Schnitt viel fitter sind. Aber unser Schilddrüsenthema bedeutet natürlich auch, dass wir bei Dosierungen von Medikamenten und Hormonen im weiteren Sinne da durchaus auch gelernt haben, dass man altersspezifisch dosieren sollte, weil in der normalen Schilddrüsenfunktion die TSH-Werte vom neugeborenen Alter bis zum höheren Lebensalter absolut variieren können und man da nicht alles über einen Kamm scheren kann, sodass ein Referenzwert, den ja manche Labors dann angeben, natürlich nicht für alle Gruppen gleich gilt.
Ja, da hast du völlig recht. Gerade im hohen Lebensalter sinkt auch der Bedarf an Schilddrüsenhormonen. Im mittleren Lebensalter jammern ja viele Menschen, dass sie zu viel Gewicht haben. Und im höheren Lebensalter ist es ja oft so, dass die Menschen an Gewicht abnehmen. Ja, wenn ich die 80- bis 90-Jährigen sehe, dann fehlt Muskelmasse, dann fehlt aber auch Fettmasse. Die ernähren sich manchmal auch nicht mehr so gut. Und dann ist es ganz klar so, dass der Schilddrüsenhormonbedarf absinkt. Menschen, die also eine Schilddrüsenhormontherapie bedürfen, das sind die, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Da muss man regelmäßig den TSH-Wert messen. Und ich denke, man muss dann auch wirklich die Dosis anpassen und das nicht ein lebenslang einfach weiterlaufen lassen. Vielleicht darf ich aus meiner eigenen Klinik einmal berichten. Wir haben eine Untersuchung bei unseren alten Menschen in der Alterstraumatologie gemacht. Also Menschen, die wegen Knochenbrüchen bei uns aufgenommen worden sind, die werden bei uns im Haus komplex behandelt. Und von denen hatten knapp 24% Schilddrüsenhormone in der Medikation und die waren im Durchschnitt 89 Jahre alt. Ja, das ist ein wahnsinnig hoher Anteil und viele von denen hatten vollständig supprimierte TSH-Werte und das ist gefährlich.
Bei den vollständig supprimierten TSH-Werten kann natürlich auch ein Aspekt sein, dass wir ja wissen, dass gewisse Schilddrüsenerkrankungen einen strengen Altersgang haben. Oder sprichst du jetzt wirklich von denen, die aktiv mit Schilddrüsenhormonen behandelt werden? Weil wir ja wissen, dass beispielsweise das Auftreten, die Inzidenz von Autonomien streng altersabhängig ist und das natürlich auch ein, sagen wir mal, gravierendes Problem für die Patienten darstellen kann.
Da hast du völlig recht, das kann so sein. Die jetzt den supprimierten TSH-Wert hatten, waren allerdings alles Menschen, die Schilddrüsenhormone eingenommen haben. Die können vielleicht zusätzlich eine Autonomie haben, was dazu beigetragen hat. Trotzdem muss dann natürlich der Arzt oder die Ärztin darauf aufpassen und das Schilddrüsenhormon runterdosieren oder herausnehmen. Wir haben ja auch in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Studien gehabt, die den Effekt von Schilddrüsenhormonbehandlung bei über 65-Jährigen untersucht haben. Zum Beispiel die Trust-Studie England, Niederlande, Belgien, bei denen placebo-kontrolliert L-Tyroxin gegeben wurde oder nicht. Und man hat dann geschaut, ob sich Hypothyreose-Symptome, also Zeichen der Schilddrüsenunterfunktion, bessern, wie Müdigkeit und Antrieb. Und da hat sich gezeigt, dass sich da eigentlich in einem TSH-Bereich von 4 bis 10 gar nichts tut. Ja, und darum muss man wirklich zurückhaltend sein bei der Schilddrüsenhormonbehandlung und der Dosierung vor allen Dingen.
Das haben wir ja auch gelernt, wenn wir substituieren, beispielsweise beim Schilddrüsenkarzinom, weil ja gar keine Schilddrüse mehr da ist, dass man prinzipiell mit hohen Dosen bei älteren Menschen eher kontraproduktiv sozusagen die Signale setzt. Deshalb würden wir in der Substitution kaum mehr oder nur noch bei ausgewählten Patienten eine langjährige TSH-Suppression anstreben, weil das die Risiko-Nutzen-Abwägung doch in den letzten Jahren sich sehr geändert hat. Man wird immer liberaler, da normale, manchmal niedrig normale TSH-Werte zu akzeptieren, weil man eben um die negativen, du hast eben Knochenbrüche angesprochen, Folgen einer Überdosierung, die, glaube ich, nach wie vor nicht selten ist, weiß.
Das ist richtig. Und ich denke, die gefährlichste Nebenwirkung von zu hoher Schilddrüsenhormondosierung ist Vorhofflimmern. Ja, das tritt in einer älteren Studie in etwa 30% bei Patienten über 60 Jahre über einen Zeitraum von 10 Jahren auf. Ja, und Vorhofflimmern kann mit einem Schlaganfall kombiniert sein. Das sind dann wirklich ernste Folgen. Und das sollte nicht mehr so sein. Ich denke, dass die zukünftigen Generationen von Ärztinnen und Ärzten das auch lernen werden und eine besser angepasste Therapie machen werden.
Dennoch ist es ja ein Medikament, das oft zu Recht und auch in Deutschland sehr häufig verschrieben und eingesetzt wird. Die Patienten, Patientinnen sind ja oftmals überfordert, damit die sozusagen Sinnhaftigkeit einer Medikation zu prüfen. Umso mehr, glaube ich, sind wir als Ärztinnen und Ärzte gefordert, manches Mal zu hinterfragen. Wenn wir denn zu dem Schluss kommen, dass es keine offensichtliche Indikation mehr gibt, würdest du relativ zügig absetzen oder würdest du die Patientinnen entwöhnen vom Schilddrüsenhormon?
Bei Patienten, bei denen ich im Ultraschall eine völlig normale Schilddrüse sehe und die mir in der Argumentation folgen können, setze ich das direkt ab. Ja, weil das Schilddrüsenhormon wird ja an Eiweißen gebunden, im Blut transportiert. Das heißt, das wird sowieso 4-6 Wochen dauern, bis das langsam abgebaut ist. Und bei Patienten, die eine normale Schilddrüse haben, wird die Schilddrüse völlig normal wieder funktionieren. Aber ich habe tatsächlich auch Patientinnen, die mir gesagt haben, mein Vorvorgänger habe ihnen gesagt, sie dürfen in ihrem Leben nicht mehr das Schilddrüsenhormonpräparat absetzen. Und da ist es dann ein Problem. Und da tapere ich dann sozusagen. Da sage ich, dann machen wir jetzt einmal die Hälfte und dann kommen sie in 2 Monaten wieder. Und dann machen wir nochmal die Hälfte. Und wenn dann immer noch alles gut ist, setzen wir es dann ab. Da können die meisten mitgehen.
Das haben wir ja dann davon, dass wir immer sagen, die Schilddrüse spielt so eine große Rolle und hat Einfluss auf so viele Körperfunktionen, dass natürlich, wenn man da eingrifft, Symptome auftreten werden. Das ist ja schon der Effekt, der sich dann in der Psyche abspielt. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Deshalb mache ich es auch meist so, dass ich das, sagen wir mal, ausschleiche und nicht darauf warte, dass die Patientin 2 Wochen später kommt und sagt, jetzt ist mein ganzer Kreislauf durcheinander.
Ja, wahrscheinlich ist das der bessere Weg, aber das muss man mit jedem Einzelnen und jeder Einzelnen besprechen. Interessant ist aber auch, wer alle Schilddrüsenhormone bekommt. Ich habe jetzt gerade noch einmal eine Studie gelesen, wo man einfach geschaut hat, wie der BMI ist, also wie schwer die Patienten sind. Und da zeigt sich, dass Leute, die schwerer sind, mehr Schilddrüsenhormone bekommen als andere Patienten. Das heißt, scheint immer noch so ein bisschen die Idee zu sein, ich kann mit Schilddrüsenhormonen jemanden schlank machen. Aber das funktioniert nicht. Man bekommt nur.
Ich dachte, der Hype sei schon vorbei. Da gibt es ja inzwischen durchaus andere Mittel in eurer endokrinologischen Community, die da, glaube ich, häufiger eingesetzt werden als das gute alte Schilddrüsenhormon.
Das ist richtig, aber diese Präparate müssen zumindest von den Kassenversicherten selbst gezahlt werden und die kosten mehrere 100 € im Monat, während das Schilddrüsenhormonpräparat deutlich günstiger ist. Ja. Und das ist etwas, wo ich denke, dass wir Spezialisten wirklich darauf achten sollten, dass die richtigen Menschen Schilddrüsenhormone bekommen. Das sind ja insbesondere in der Indikation Schilddrüsenunterfunktion mehr Frauen als Männer. Und das ist ja auch etwas, was wir bei der Schilddrüse oft sehen, dass es deutliche Geschlechtsunterschiede gibt. Also die Hashimoto-Thyreoiditis betrifft ja etwa 10-mal häufiger Frauen als Männer. Wie ist das denn in deinem Fachgebiet? Du siehst ja viele Menschen mit Schilddrüsenkarzinom. Ist das da auch so?
Ja, es ist gewiss, Frauenwendigkeit ist beim Schilddrüsenkarzinom auch gegeben. In der Vorbereitung hier unseres Treffens haben wir uns auch mit dem Artikel beschäftigt. Die Evidenz, dass das wirklich so ist, also der Einfluss, es werden ja am Ende die Sexualhormone sein, oder wie weit da auch so ein Beobachtungsbias drin ist, dass Frauen vielleicht mit aller Vorsicht doch häufiger mal ärztlichen Beistand suchen und Männer das nicht ganz so häufig tun, ohne das werten zu wollen, kann natürlich einen Einfluss haben.
Ich glaube, dass das so ist, dass Frauen häufiger zum Arzt gehen, häufiger untersucht werden und dass dann auch mehr Schilddrüsenkrebs entdeckt wird. Wir wissen ja, dass das dann oft papilläre Mikrokarzinome sind, die wahrscheinlich keine klinische Relevanz haben oder oft nicht, manche doch. Aber dass einfach dadurch die Anzahl der entdeckten Karzinome bei Frauen häufiger ist als bei Männern.
Ich würde gerne einen Aspekt einführen, der mir immer besonders am Herzen liegt. Du bist auch Vater. Wir sehen ja oftmals, wir hatten jetzt gerade das eine Ende des Spektrums, ältere Menschen, wo sicherlich die TSH-Werte anders sind, aber auch im Kindes- oder im Frühkindesalter haben wir ja nicht zwingend den Referenzbereich, der für die Population, für eine Erwachsenenpopulation erhoben worden ist. Und da sind natürlich diese unspezifischen Symptome oftmals irreführend. Und die Patienten, die vielleicht dann auch einen erhöhten BMI haben, kommen dann zu uns und sind schon 5 Jahre mit Schilddrüsenhormonen behandelt. Und da abzusetzen, obwohl die schulischen Leistungen nach wie vor schlecht sind, das fällt ja ganz besonders schwer.
Das ist richtig so, da ist der Druck wahrscheinlich auf den Eltern hoch, aber da muss man, denke ich, auch schon nochmal klar argumentieren. Also es ist wirklich so, dass der TSH-Wert zum Beispiel bei 8- bis 12-Jährigen erheblich höher ist, der Normwert, als bei älteren Erwachsenen oder auch bei Erwachsenen. Und dass das die Pädiater, die sich mit der Schilddrüse auskennen, auch so sehen und gar nicht mit Schilddrüsenhormonen behandeln. Unsere pädiatrischen Kollegen aus der Universitätsklinik in Heidelberg, die haben schon vor langer Zeit einmal übergewichtigen Kindern und Jugendlichen Schilddrüsenhormone gegeben über einen gewissen Zeitraum und verglichen mit einem Placebo-Kollektiv und haben festgestellt, dass da kein Effekt sozusagen auf das Gewicht da ist. Und wenn man absetzt, ändert sich das nicht mehr. Und das ist sicherlich etwas, was man vom Gewicht her machen kann. Was die schulischen Leistungen angeht, ist natürlich schwer zu argumentieren. Ja, aber ich finde es äußerst problematisch, gesunden Kindern Tabletten zu geben, die schon in ihrem Kinder- und Jugendlichenalter denken, ich bin krank, ich bin nicht normal. Und sowas kann sich, glaube ich, in spätere Leben fortsetzen. Und darum sollte man das tunlichst vermeiden, ja. Dann muss man vielleicht den Nachhilfelehrer bezahlen, um das zu verbessern, aber nicht eine Schilddrüsenhormontablette verordnen.
Also ich bin da ganz bei dir. Ich finde auch, dass da oftmals zu großzügig oder wirklich zu salopp entschieden wird, dass die Schilddrüse Ursache dieser wie auch immer gearteten Störung oder mangelnden Leistungsbereitschaft ist. Das ist ja immer ein komplexes sozusagen Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Was wir in dem Zusammenhang vielleicht auch noch besprechen könnten, ist, dass wir in Deutschland ja bestimmte auch Referenzbereiche für die Schilddrüsengröße haben, die tradiert werden, die aber auch in anderen Ländern, ich kenne immer Schweizer oder auch schwedische, ganz Skandinavien-Studien, wo die Normvolumina ganz anders sind als das, was wir noch durchgehen lassen.
Also das liegt sicherlich daran, dass die Jodversorgung in Schweden und ja auch in der Schweiz deutlich besser ist. Das heißt, gut mit Jod versorgte Länder haben kleinere Schilddrüsen und wir sind wieder im Jodmangelland. Das heißt, unsere Schilddrüsen waren schon immer größer und werden wahrscheinlich wegen des Jodmangels auch in Zukunft wieder größer sein. Das heißt, unsere Normwerte sind einfach andere als die aus anderen Ländern. Trotzdem kann man natürlich diskutieren, sind die Normwerte jetzt noch richtig? Das hat schon lange keiner mehr untersucht. Wäre auch vielleicht etwas, womit wir Wissenschaftler uns nochmal wieder beschäftigen können.
Naja, es hat ja praktische Auswirkungen. Man spricht, also wir tun das zumindest ab 18 bei Frauen, 25 bei Männern, was, glaube ich, relativ willkürlich ist von der Schilddrüsenvergrößerung. Ich glaube, in diesen Zeiten sollte man vielleicht wirklich die Referenzbereiche nochmal hinterfragen.
Auf jeden Fall, wenn ich eine ganz leicht vergrößerte Schilddrüse ohne sonstige Störungen habe, wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, Schilddrüsenhormone zu verordnen, sondern dann würde ich jemandem eher sagen, wenn du was für die Schilddrüse tun willst, dann nimm zum Beispiel 100 Mikrogramm Jodid, weil einfach die Jodversorgung nicht so gut ist.
Ich denke, da sind wir uns einig. Ich glaube, wir können zusammenfassen, dass die Schilddrüsenfunktion wirklich streng auch altersabhängig ist, dass die Inzidenzen der Erkrankung oder im weiteren Sinn der Veränderung unterschiedlich ist, dass Männer und Frauen durchaus Unterschiede haben und dass es wie so oft im Detail darauf ankommt, was wir mit unseren Behandlungen wirklich anstreben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Markus.
Dann sage ich an dieser Stelle danke für das Gespräch und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke und bis zum nächsten Mal. Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH, die mit freundlicher Unterstützung von Sanofi produziert wurde. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.